Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Gisa Funk im Studio. Hallo, ich begrüße Sie zum Büchermarkt. Zukunftsvisionen, die erscheinen bekanntlich immer dann besonders gruselig, wenn sie gar nicht so weit weg von unserer Gegenwart wirken. Das war schon in George Orwells berühmter Totalitarismus-Parabel 1984 so und das ist nun auch wieder in Laura Lichtblicks dystopischem Zukunftsroman Schwarzpulver so. Erst einmal aber, da richten wir den Blick heute im Büchermarkt nicht in die Zukunft, sondern zusammen mit der jungen Schweizer Autorin Anna Stern in die Vergangenheit. Denn Anna Sterns neuer, mittlerweile vierter Roman, Das alles hier jetzt, das ist ein Rückblick und eine Trauerklage über den frühen, überraschenden Tod eines geliebten Menschen. Es geht in Sterns Roman also um ein, wenn nicht sogar das altbewährte Kernthema der Literatur, ums Sterben, um den Tod und um eventuelle Troststrategien, mit solchen Lebensverlusten fertig zu werden, mag auf den ersten Blick wenig originell klingen, aber Vorsicht. Denn Anna Stern, die eigentlich Anna Bischofberger heißt, die hat mit dieser Totenklage gerade den Schweizer Buchpreis gewonnen. Und die Juroren des Schweizer Buchpreises, die lobten an ihrem neuen Roman besonders die Art und Weise, wie Stern hier über das ewig alte Thema Tod erzählt. Denn das, meint auch unsere Kritikerin Christel Wester, das ist schon wirklich ungewöhnlich.
Radikaler als die Schweizer Autorin Anna Stern kann man einen Roman kaum beginnen. Nur ein einziger Satz steht oben auf der ersten Seite. Anderthalb Zeilen in Kleinbuchstaben.
Ananke stirbt an einem Montag im Winter, nachmittags zwischen 16 und 17 Uhr.
Auf diese ernüchternde Information folgt ein weißes Blatt. Lehre, die es auszuhalten gilt nach dem Tod einer nahestehenden Person. Mit der Weißfläche gibt Anna Stern dem Schock und der Sprachlosigkeit Raum, die sich einstellen, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist. Denn in diesem Roman, für den die 1990 in Rorschach geborene Schriftstellerin den Schweizer Buchpreis 2020 bekommen hat, geht es darum, einen Ausdruck zu finden für Trauer und Verlusterfahrung. Anna Stern wählt dafür eine ungewöhnliche Form. Sie hat ihren Roman wie eine Art Tagebuch aufgebaut, in dem eine Figur namens Ichor ein intimes Protokoll ihrer Trauer schreibt. Ichors Notizen verlaufen in zwei getrennten, aber parallelen Strängen, aufgeteilt auf die linken und die rechten Buchseiten. Links geht es um die Gegenwart, rechts um die Vergangenheit. Das drückt sich auch im Schriftbild aus. Links sind die Buchstaben schwarz gedruckt, rechts grau. So wirken die rechten Seiten ähnlich unscharf, wie wir auch Vergangenes erinnern. Auf den linken Seiten erzählt Ichor von der Bewältigung des Alltags in der Trauer. Oft sind das kurze poetische Texte, die an Prosagedichte erinnern.
Du gehst in den Winter hinaus, blind in die Nacht. Die Tränen gefrieren in deinen Augenwinkeln, auf deinen tauben Wangen. Die Kälte trifft dich, Gestalt, Geruch, weiter auch geräuschlos. Keine Menschen, nirgends. Nicht mehr.
Auf den rechten Buchseiten dagegen stehen längere und kürzere Anekdoten aus der Kindheit und Jugend von Ananke und Ichor. Diese ungewöhnlichen Namen aus der griechischen Mythologie haben sich die beiden gegenseitig gegeben. Sie sind zusammen aufgewachsen und sie verband eine innige Freundschaft.
Als Ananke und du das erste Mal allein zusammen in die Stadt dürft, kauft ihr euch Pyjamas im Partnerlook. Anankes ist blau und deiner ist rot. Und auf den langen Hosenbeinen und Ärmeln sind faustgroße Sterne abgedruckt und Monde. Der Umriss weiß gezeichnet, das Innere gelb.
Ichor trägt den Sternepyjama so lange, bis die Hosenbeine nur noch bis zur Mitte der Wade reichen und der Stoff an Knien und Ellbogen durchsichtig geworden ist. Die Sehnsucht nach einer symbiotischen Gemeinschaft prägen Ichors Erinnerungen an die gemeinsame Kindheit mit Ananke, aber auch von schmerzhaften Ablösungsprozessen bei den ersten Schritten ins Erwachsenenleben ist die Rede. Ananke ist sehr jung gestorben, mit etwa Mitte 20. Woran genau, erfährt man nicht. War es womöglich ein psychisches Leiden, das zu einem Suizid auf Raten führte? Zumindest gibt es in Ichors Trauerbericht mehrmals Hinweise auf Selbstverletzungen. Auf Schnitte in der Haut.
Die schneeweißen Narben, das feine Blau der Adern. Und ich höre Ananke. Ich höre, wie Ananke sagt, lasst mich, es ist nichts. Es ist alles gut, wie es ist.
Die Erinnerungen Ichors sind nicht streng chronologisch angeordnet, sondern in einem assoziativen Durcheinander. Oft sind es auch nur Fragmente. Aus ihnen spricht eine Angst, das gemeinsam Erlebte zu vergessen und damit auch die eigene Vergangenheit zu verlieren. Ichors Schreiben ist ein Aufbegehren gegen die Vergänglichkeit und darin natürlich zum Scheitern verurteilt.
Die Erinnerungen sind nicht deckungsgleich. Ihr wächst in die Höhe, in die Breite. Die Ereignisse verschieben sich geografisch um entscheidende Millimeter, sodass unmöglich wird, sich an eine Erinnerung zu erinnern.
Aus dem Flickenteppich der Erinnerungen entsteht in »Das alles hier, jetzt« dennoch allmählich das Bild einer Kindheit und Jugend in einer ländlichen Umgebung. Zwei benachbarte Familien verbringen viel Zeit zusammen. 4 Erwachsene, 7 Kinder. Unter den Kindern entsteht ein Freundeskreis, der ins Erwachsenenleben hineinreicht, aber auch Krisen durchlebt. Neben Ananke und Ichor gehören zu diesem Freundeskreis auch noch 3 andere Personen mit den ebenfalls antik anmutenden Rufnamen Kato, Vienna, Eden, Ichors Zwilling. Anna Stern gibt ihren Figuren Namen, die an uralte Mythengestalten erinnern und nicht erkennen lassen, ob es sich um Männer oder um Frauen handelt. Auch sonst vermeidet die Autorin bewusst eindeutige Geschlechtszuordnungen. Sie verzichtet konsequent auf Personal- und Possessivpronomen sowie auf Beschreibungen von Aussehen und Kleidung. Mit diesem Kunstgriff beansprucht sie selbstbewusst etwas zeitlos Allgemeingültiges für ihren Trauerbericht. Dennoch bleiben dadurch ihre Romanfiguren und deren Beziehungen untereinander eigentümlich abstrakt. Darin kann man eine Schwäche des Romans sehen, denn diese Romankonstruktion wirkt wie eine Versuchsanordnung in einem Laboratorium.
Es heißt, Erinnerung wird nicht in Nervenzellen, sondern in der extrazellulären Matrix gespeichert, was nichts erklärt, sondern bloß neue Fragen aufwirft.
Hier wird die naturwissenschaftliche Seite der Autorin erkennbar, die im Hauptberuf Biologin ist und derzeit für ihre Doktorarbeit über Antibiotikaresistenzen forscht. Doch die Biologin Anna Stern ist daneben auch eine Poetin, der es ziemlich gut gelingt, schwer greifbare Gefühle und Stimmungen darzustellen. Stern betont mit ihrer Erzählweise das Unausgesprochene und erzeugt so eine bedrückende Atmosphäre der Sprachlosigkeit, die man beim Lesen beinahe körperlich spürt. Gleichzeitig zeichnet sie Situationen nach, die ungemein treffend erfassen, wie Tod und Trauer soziale Gruppen verändern. Tiefer Schmerz kann viele widersprüchliche Gefühle auslösen, die von abgrundtiefer Traurigkeit bis hin zu maßloser Wut reichen. Das wiederum kann bei den anderen Befremden auslösen und Vertrautheit zerstören.
Du suchst Viennas Blick, Katos. Der von Eden kreuzt sich mit dem euren. Du siehst zuerst weg auf deine Hände, zu Fäusten verkrampft in deinem Schoß.
Der Tod eines geliebten Menschen hinterlässt eine Lücke, die unerträglich ist und die doch ertragen werden muss. Wie schaffen Menschen es, das Unvermeidliche zu akzeptieren? Das ist die zentrale Frage, der Anna Stern auf ebenso eigenwillige wie tiefgründige Weise nachgeht, um ihren Roman am Ende überraschend in einen irrwitzigen und doch auch irgendwie tröstlichen Roadtrip mit einer gestohlenen Urne in einem Mercedes-Oldtimer münden zu lassen.
Unsere Kritikerin Christel Wester, die hält die Formexperimente von Anna Stern in ihrem neuen Roman »Das alles hier jetzt« also für durchaus geglückt. Diese interessante, kürzlich mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnete Trauerchronik, sie ist im Zürcher Verlag Elster und Sales erschienen, 243 Seiten, 24 Euro. 5 Jahre älter als die Schweizerin Anna Stern, das ist eine 35-jährige deutsche Schriftstellerin, die unter dem Pseudonym Laura Lichtblau Texte veröffentlicht. Geboren wurde sie 1985 in München. Laura Lichtblau lebt aber, wie so viele jüngere Autoren, heute in Berlin. Und hier, in Berlin einer nahen Zukunft, da spielt nun auch ihr erster Roman Schwarzpulver, womit Laura Lichtblau vom Sujet her gerade absolut im Trend liegt. Denn düstere Zukunftsvisionen, die erfreuen sich bei jüngeren Autoren und Autorinnen in Deutschland schon etwas länger großer Beliebtheit. Klar, warum auch nicht? Schließlich geben einem die aktuellen Trends der Gegenwart ja auch nicht unbedingt viel Grund zum Optimismus. Sei es der fortschreitende Klimawandel oder die zunehmende Internetüberwachung oder eben auch der Aufstieg rechtspopulistischer Kräfte in Deutschland, wie etwa der AfD oder der Corona-leugnenden Querdenker. Alles Tendenzen, die einem schon Sorgen machen können beim Blick in die Zukunft. Und wie Laura Lichtblau nun solche beängstigenden Trends in ihrem Zukunftsroman weiter ausgesponnen hat, das verrät Ihnen Nicole Strecker.
Irgendwo in der deutschen Hauptstadt Berlin in einer nicht allzu fernen Zukunft. Eine Gruppe besorgter Bürger und Bürgerinnen trifft sich zum gemeinsamen Raclette-Essen. Man hat sich über das Internet gefunden. Eltern, die wegen der Straßendrogendealer Angst um ihre Kinder haben. Ordnungshüter, die es leid sind, dass andere in ihren Vorgarten urinieren. Verschwörungstheoretiker und Menschen, die in ihrem Leben einfach die Aufregung vermissen.
Wir brainstormten heftig. Zwischendurch schichteten wir Glaszwiebeln, Gürkchen und Schmelzkäse in unsere Pfannen. Natürlich achtete ich darauf, dass mir nichts anbrannte. Ich wollte mir von diesem Abend eine Perspektive mitnehmen, kein Krebsrisiko. Wir warfen auch mit Ideen um uns.
Eine dieser Ideen wird dann in die Tat umgesetzt, die Gründung einer Bürgerwehr. Unter den Selbstverteidigungsaktivisten ist auch Charlotte, die Ich-Erzählerin dieser Passage in Laura Lichtblaus Roman. Bislang war Charlotte eine eher unterforderte Keramikerin, die versuchte, wie es heißt, ihre komplexen Gefühlslandschaften in Form einer Seifenschale auszudrücken. Jetzt ist sie nach einer Turbo-Ausbildung Präzisionsschützin. Allerdings ist Charlotte auch passionierte Cognac-Trinkerin und überhaupt ein bisschen aus dem Lot geraten in jüngster Zeit. Von einer Derealisationspsychose ist die Rede. Waffe, Wahnsinn, Alkohol. Man ahnt, das wird nicht gut gehen. Drei Perspektiven verknüpft die in Berlin lebende Autorin, Übersetzerin und Lyrikerin Laura Lichtblau in ihrem ersten Roman. Drei Figuren, die durch ein winterlich dunkles Berlin in einer nahen Zukunft streifen und in wechselnden Kapiteln aus ihrer Sicht erzählen. An der Regierung in diesem künftigen Deutschland ist die Partei. Eine rechtsnationale, rassistische, misogyne, homophobe Organisation.
Sie mögen keine Anglizismen, kein fremdländisches Essen, keine Menschen, die glücklich sind. Sie mögen keinen Hip-Hop, keine Konzerte auf der Straße, keine Menschen, die aus anderen Ländern stammen, keine Familien ohne Kinder, keine Männer mit Lipgloss, keine Frauen mit Glatze. Sie mögen keine Frauen, die erfolgreicher als Männer sind und haben sogar verboten, dass Frauen ein bestimmtes Gewicht überschreiten, weil sie sich somit dem Begehren der Männer böswillig entziehen und so die Volksgesundheit und dessen Fortbestand gefährden.
Gerade in Umbruchzeiten schlägt die Stunde der Dystopien. Zukunftsvisionen von Gesellschaften, die moralisch noch verkommener sind als unsere eigene, scheinen etwas Tröstendes zu haben. Literaturstars wie Michel Houellebecq, Julie C. und Sibylle Berg gelangen erfolgreich finstere Entwürfe. So nun auch die 1985 in München geborene Laura Lichtblau mit ihrer Fantasie über eine Kontrollgesellschaft mit eindeutigen Bezügen zur deutschen Gegenwart. Widerwärtig rechtspopulistische Ideologien, die heute noch von einer Minderheit wie der AfD vertreten werden, sind bei ihr mehrheitsfähig und an der Macht, womit ihr Zukunftsbuch für heutige Leser zum Minitekel gegen ein womöglich dräuendes Unheil wird. Allerdings eines, das keinesfalls moralinsauer daherkommt. Vielmehr betrachtet Laura Lichtblau mit dem kalten Spott der Satirikerin das Ringen ihrer drei Figuren mit den politisch-sozialen Gegebenheiten. Neben der Präzisionsschützin Charlotte, die zwar im Sinne der Ideologie agiert, aber als alleinerziehende Mutter eigentlich gar nicht das konservative Familienideal der Partei erfüllt, ist da noch ihr Sohn Charlie, ein stämmiger 19-Jähriger, der Hip-Hop-Bands mit originellen Namen wie Pseudolux, Sozialdilemma oder Kraftausdruck verehrt.
Ich wohne zu Hause. Ich mache ein Praktikum bei einem Musiklabel. Charlotte und ich halten eine Art Burgfrieden. Unsere Wohnung hat drei Zimmer und unser Pfefferstreuer ist geformt wie ein Gorilla.
Der Teenager Charlie bleibt als Figur ziemlich blass. Anders Elisa, genannt Burschi. Sie arbeitet als Gesellschafterin bei zwei Senioren, verscherbelt heimlich deren Hausstand im Internet und sie hat ein Problem. Burschi liebt Frauen. Deshalb wird sie vom Ministerium für Volksgesundheit zum Arbeitseinsatz beim Brandenburger Apfelquetschfest geschickt. Erfahrungen mit Hass gegen Homosexualität kennt Burschi gut. Sie ist in einem bayerischen Bergdorf aufgewachsen.
Wenn ich zur Schule wollte, musste ich durch Österreich fahren. Wer sich verliebt hat, ging zum Jungfernsteg und warf 3 Kuhschwänze in die Schlucht, damit alles gut ausgeht. Alle haben an alles geglaubt und nie nachgeschaut, ob's stimmt.
Burschis Flashbacks in ihre bayerische Vergangenheit, ihre Erzählungen von abergläubischen Bräuchen, heulenden Wölfen und nach Weihrauch duftenden Glutpfannen verleihen dem Roman gelegentlich ein bisschen mystische Poesie. Im Übrigen aber verwendet Laura Lichtblau ihre Sprachkunst darauf, die Settings ihrer Dystopie mit lustvollen Ekelbildern auszupinseln. In den Räumen wuchern die Schimmelflecken und Pflanzen verschlingen sich gegenseitig. Tränen und Staub verbinden sich zu einem klebrigen Film auf dem Boden. Speziell für Farbbeschreibungen hat die Autorin mit dem Künstlernamen Lichtblau eine ausgeprägte Schwäche. Berge leuchten bei ihr Habichtskraut gelb und Kummerrot. Man isst tarnfarbenen Grünkohl und trägt mörtelgraue Anzüge. Die überambitionierte Hipness dieser Wortwahl kann auch schon mal nerven. Überhaupt zersetzt der hohe formale Anspruch, die ständigen Perspektivwechsel und das Anekdotische der Kapitel ein bisschen die Wut und Leidenschaft, die dieser gesellschaftskritische Erzählstoff auch haben könnte. Trotzdem ein beeindruckendes Debüt, das nur ein bisschen übertrieben und mit stets ironischer Distanz die machtvoller werdenden Schreckgespenster unserer Gegenwart beschwört. Irgendwann fällt dann auch der längst erwartete Schuss, der alle 3 Erzählstränge miteinander verbindet.
Und du riechst immer noch nach Schwarzpulver, nach schattigen Orten, nach langsam entstehendem Aufruhr.
So lautet der letzte Satz dieses beunruhigenden Romans. In den Figuren keimt die Rebellion gegen das faschistoide Regime. Die dystopische Welt von Laura Lichtblau wird nicht mehr lange sein, wie sie ist. Aber ob sie besser wird? Das bleibt fraglich.
So lautet das Resümee von Nicole Strecker über Schwarzpulver, den ersten Roman von Laura Lichtblau. Lichtblaus Dystopie, die unserer Gegenwart gar nicht mal so unähnlich sieht. Sie liegt im Münchner CH Beck Verlag vor. 202 Seiten, 18,95 €. Und damit kommen wir am Ende der Sendung zu einer neuen Gefahr für Autoren, von der die New York Times gestern in einem langen Artikel berichtet hat und die meistens ganz harmlos anfängt. Nämlich mit einer E-Mail, wie dieser hier an die US-Schriftstellerin Cynthia Dupree-Sweeney.
Hi, Cynthia. Ich habe den letzten Abschnitt deines Manuskripts geliebt und bin schon ganz gespannt, was als nächstes mit Flora, Julian und Margot passiert. Du hattest mir schon erzählt, dass es in ihrer Geschichte jetzt zu einer dramatischen Wendung kommt. Kannst du mir die Fortsetzung schicken? Henry.
Tja, erst einmal, da dachte die US-Autorin Dupree-Sweeney bei dieser Mail-Anfrage an gar nichts Böses. Schließlich schien die Nachricht direkt von ihrem Literaturagenten Henry zu kommen. Und fast hätte die Autorin darum, so berichtet es die New York Times, dann schon ihr neues Romanmanuskript per Textdatei rausgeschickt. Dann aber rief Cynthia Dupree-Sweeney zum Glück dann doch nochmal vorher bei ihrem Literaturagenten Henry an. Und siehe da, dessen angebliche Mail-Anfrage nach dem Manuskript, das war in Wahrheit dreister Fake und Dupree-Sweeney wäre fast zum Opfer eines Internet-Klaus geworden. Eine Online-Gefahr für Schriftsteller, die offenbar weltweit und auch in Deutschland immer mehr auf dem Vormarsch ist. Und gerade als unbekannter Autor oder unbekannte Autorin, so die New York Times, sei man im Netz besonders gefährdet. Denn anders als bei den Literaturbranchenstars ist hier das Risiko besonders groß, dass man den Ideenklau dann hinterher nicht mehr beweisen kann. Und mit dieser leider beunruhigenden Nachricht endet heute der Büchermarkt. Hier folgt im Anschluss an die Nachrichten altbewährt die Sendung Forschung aktuell. Heute mit meinem Kollegen Lennart Pyritz. Und da geht es unter anderem mal wieder um die Frage, was mit Corona ist, beziehungsweise ob die britische Corona-Variante wirklich ansteckender ist. Hier im Studio war Gisa Funk und die wünscht Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.